Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und mein heutiger Gast ist ein Mann mit einem bunten Lebenslauf und mit ganz viel Aktionismus. Jürgen Zender kennen vielleicht einige von euch bereits als Gründer des Parkinson-Journals, einer großen Wissens- und Informationsplattform im Internet. Jürgen fragt nicht lange, er packt einfach Dinge an. Und das mit Charme, Humor und ganz viel Begeisterung. Daher geht es heute in diesem Podcast nicht nur um Jürgen, sondern auch um unsere Kampagne Aktivzeit, an der wir mit einer sechsköpfigen Steuerungsgruppe gemeinsam arbeiten. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir brauchen dringend eure Unterstützung dabei. Worum es geht, was unsere Ziele sind und wie wir gemeinsam mit euch in Bewegung kommen wollen, all das erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Jetzt aber geht es erstmal um Jürgen und seine spannende Geschichte. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören. Lieber Jürgen, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr. Ich bin schon ganz gespannt.
Ich auch, genau. Jürgen, wir beide kennen uns schon eine Weile. Wir arbeiten ja gerade sehr intensiv an unserer gemeinsamen Kampagne Aktivzeit zusammen. Und so haben wir schon manche Stunde in gemeinsamen Online-Besprechungen verbracht. Aber unser erstes Telefonat, nur wir beide, hatten wir tatsächlich vor ein paar Wochen jetzt, glaube ich. Und da hatte ich dann tatsächlich auch das Gefühl, den Menschen Jürgen Zender etwas näher kennenzulernen. Mhm. Und daher freue ich mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Und damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen näher kennenlernen können, wenn du dich selber beschreiben müsstest in drei Sätzen, was für ein Mensch ist Jürgen Zender? Was macht dich aus?
Das ist schwer. Ich glaube, da müsstest du ja meine Frau oder meine Kinder fragen. Das mit der Selbstwahrnehmung ist ja immer so eine Sache. Aber ich will's mal versuchen. Ich halte mich für genügsam, fürsorglich und wissensdurstig. Und mehr braucht man über mich gar nicht zu wissen. Genügsam, warum genügsam? Weil ich bin an materiellem Besitz nicht interessiert. Da liegt mir nichts dran. Und ich kann mit sehr wenigen Dingen zufrieden sein, vielleicht sogar glücklich sein. In meiner Jugend war das anders, also ganz bestimmt sogar. Aber heute genieße ich das, dass ich mit dem schnöden Mammon nicht mehr hinterherrennen muss. Ich bin sozusagen aus dem goldenen Hamsterrad ausgestiegen. Fürsorglich, warum fürsorglich? Weil mir das Wohl meiner Familie sehr am Herzen liegt und ich zumindest, soweit es in meiner Macht steht, dafür Sorge trage, dass es ihnen gut geht. Und dass das auch so bleibt. Und das hat nicht immer was mit Geld zu tun. Ganz im Gegenteil. Das hat eher was mit der Tatsache zu tun, dass man da ist, wenn man gebraucht wird.
Genau.
Habe ich was vergessen? Wissensdurstig. Ich weiß nicht warum, aber mein ganzes Leben lang bin ich davon getrieben, irgendwas zu lernen und irgendwas Neues auszuprobieren. Das macht mich schon aus und das hat zu einem breiten Generalwissen bei mir geführt. Also ich bin so einer, der bei allen Sachen mitreden kann, aber von nichts genau eine Ahnung hat. Das ist das Ergebnis eines jahrelangen Wissensdurstes.
Das ist doch gut. Manchmal braucht man auch nicht nur so eine Inselbegabung, sondern ist es ja auch schön, einfach überall so ein bisschen Einblick zu haben.
Ja,
genau, also ich kann das total nachvollziehen. Deine drei Eigenschaften finde ich besonders oder sprechen mich an, weil ich das Gefühl habe, dass ich das auch auf mich ummünzen könnte. Wie du gerade so schön sagtest, das will ich noch mal kurz aufgreifen, dass wir eigentlich viel weniger brauchen, als wir manchmal so denken oder als uns manchmal die Konsumgesellschaft denken lässt, sondern dass eigentlich das, was wir wirklich brauchen, die wirklich wichtigen Dinge sind ja oft überhaupt, haben gar nichts mit Geld zu tun und gar nichts mit materiellen Dingen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du sagst, dir liegt deine Familie sehr am Herzen. Das ist bei mir ähnlich, dass ich immer denke, es ist einfach auch so wichtig, dass wir füreinander da sind.
Unbedingt.
Egal in welchen Konstellationen. Ne?
Und Geld ist dabei das Geringste an Wert.
Ja, genau, so sieht's aus. Steigen wir mal ein bisschen ein ins Thema und vielleicht noch mal so ein bisschen in deine Geschichte. Du bist Jahrgang 57 und hast bereits ein ziemlich bewegtes Leben hinter dir, wie ich zumindest finde. Dein Lebenslauf liest sich tatsächlich ungemein spannend und vielseitig. Du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert, eine eigene Firma gegründet, die du dann erfolgreich aufgebaut hast. Und zwar so erfolgreich, dass du als einer der Geschäftsführer deines Unternehmens dann, was inzwischen 450 Mitarbeiter hatte, ausgestiegen bist und eigentlich sagtest, du willst dich mit 50 Jahren zur Ruhe setzen. Das war der Plan.
Genau, das war der Plan. Wie das so ist mit den Plänen.
Genau, dann kommt das Leben anders. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn man einfach jahrelang viel gearbeitet hat, erfolgreich war, dass man dann gar nicht so ohne Arbeit kann. Und deswegen hast du tatsächlich auch weitergemacht und warst dann, glaube ich, für eine Aktiengesellschaft in Wien tätig, ne?
Ja.
Und später hast du dann sogar noch ein Eiscafé eröffnet.
Ja, aber mit dem ich leider krachend gescheitert bin. Das gehört zur Geschichte auch dazu. Ich mag vielleicht ein guter Kaufmann sein, aber ein guter Gastronom war ich wahrscheinlich nicht gewesen.
Trotzdem ist aus deiner Zeit als Unternehmer jetzt, also jetzt aktuell, glaube ich, so hattest du erzählt, ein kleiner Keramikmalladen übrig geblieben in der Münchner Altstadt. Und den jetzt aber deine Tochter, glaube ich, übernommen hat, ne?
Ja, das stimmt. Die ganze Familie packt mit an und hilft den Laden mit am Fliegen zu halten. Und das ist natürlich besonders schön. Das ist was ganz anderes als früher in dem sogenannten Big Business. Und das liebe ich. Ich bin da gerne im Geschäft, aber ich bin nicht mehr in der Verantwortung drin und das liebe ich auch.
Ja, und ich glaube, auch so ein Familiengeschäft zu haben, ist nochmal was ganz anderes. Ist mal mit ganz anders mit Herzblut auch drin, ne, mit Engagement als, sag ich mal, irgendeinem 0815-Job oder so. Finde ich schon toll.
Unbedingt, ja.
Ja, super. Ja, ich habe das jetzt deswegen so ausführlich nochmal erzählt, weil du mir im Vorgespräch nämlich gesagt hast, dass du dein Leben in zwei Teile aufteilst, in die Zeit vor der Parkinson-Diagnose und in die Zeit danach. Und das finde ich ganz spannend, also dass du auch für dich sagst, das unterscheidet sich total, das eine Leben vom anderen. Und deswegen sind wir natürlich ganz gespannt, wie dein Leben jetzt so aussieht. Aber bevor wir zum danach kommen, würde ich gerne nochmal so an dieser Schnittstelle anhalten und dich nochmal fragen wollen, wie war denn das damals? Wie hast du die Diagnose Parkinson erlebt? Wie war das für dich damals? Ich glaube, das ist 2 Jahre her, ne?
Ja, das war im Herbst 2019. Genau, Herbst 2019 war das. Naja, was soll ich sagen, die Diagnose kam nicht ganz überraschend. Ich hatte schon seit vielen Jahren mit sogenannten REM-Schlafstörungen zu tun. Und du weißt, REM-Schlafstörungen, das ist ein typisches Vorzeichen, ein Früherkennungszeichen für den Parkinson. Genau. Und zeichnen sich durch heftige Bewegungen im Schlaf aus. Hatte ich schon ganz lange, also bestimmt schon 10, 15 Jahre. Dann begann es so ab 2013 mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich immer mehr gesteigert haben. Dann ging es los, dass ich beim Gehen nicht mehr geradeaus ging. Ich bin immer leicht zum Straßenrand hin tendiert. Hab mir da nichts Richtiges dabei gedacht, war mir schon klar, da wird irgendwas sein, aber das Thema Parkinson war da überhaupt nicht in meinem Kopf drin. Meine Frau hat mir später erzählt, dass sie daran schon gedacht hatte, dass sie mich aber nicht mit der Vermutung konfrontieren wollte, weil das waren jetzt keine schlimmen Symptome. Sie waren halt da und man hat es gemerkt, aber es war nichts Kritisches. Und im Sommer 2019 war ich im Münchner Herzzentrum, ich hatte Herzkranzgefäßverengung und bekam 4 Stents. Das ist eigentlich ein relativ einfacher Eingriff, hat so 2, 3 Tage gedauert. Und am letzten Tag kam der Chefarzt zu mir und sagte, Herr Zender, ist Ihnen denn schon mal aufgefallen, dass Ihr linker Arm beim Gehen nicht richtig mitschwingt? Ich sagte, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Jetzt soll ich mal drauf achten. Dann nahm er meinen Arm und hat den in der Ellbeuge hin und her bewegt und sagt zu seinem Kollegen eben dran, probieren Sie auch mal, ganz typisch Zahnradphänomen. Ich sollte mal zum Neurologen gehen.
Ja, da hatten die dann auch keine Diagnose gesagt, ne? Oder keine Vermutung.
Der hat mir ich meine, der war Kardiologe. Ja. Der wird da keine Diagnosen stellen. Wenn man so internetaffin ist wie ich, der war noch nicht richtig die Tür draußen, da fing ich mit dem Googlen an. Zahnradphänomen, Armschwingen und da wurde gleich klar, was er meinte. Und dann habe ich auch viele meiner Symptome verstanden und etwa 2 Wochen später kam dann per PET-Scan kam dann die Bestätigung, dass ich ein idiopathisches Parkinson-Syndrom habe. Aber das hat sich jetzt über 2-3 Wochen hingezogen, sodass ich mich daran gewöhnen konnte an den Gedanken. Es war immer so, könnte sein, ist wahrscheinlich. Und dann an dem Tag, wo der Neurologe sagt, es ist es, war das kein Schock mehr. Hm. Ich weiß, kannst du sicherlich nachvollziehen. Ich bin nicht erschrocken. Aber mein Leben hat sich tatsächlich geändert, weil praktisch mit der Diagnose habe ich es auch angefangen zu spüren. Vielleicht bildet man sich das dann ein, aber man fühlt plötzlich Dinge und empfindet sie als unangenehm, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hatte. Das war, also wenn du nach der Schnittstelle fragst, das war der Scheitelpunkt mit der Diagnose. Was hat sich in meinem Leben geändert? Ich hatte mich schon 2 Jahre vorher aus dem aktiven Berufsleben zurückgezogen und mich den schönen Dingen des Lebens gewidmet. Ich bin ja wissensdurstig, wie ich erzählt habe. Also habe ich mich in ein Seniorenstudium eingeschrieben und habe Philosophie- und Physikvorlesungen besucht. Dann habe ich meine Gitarren wieder ausgepackt, habe angefangen, Gitarre zu spielen. Und mit der Diagnose und dem Wachwerden der Symptome konnte ich das nicht mehr durchhalten. Also Vorlesungen, 1,5 Stunden im Vorlesungssaal sitzen, keine Chance. Da war ich viel zu unruhig, bin viel zu zappelig, habe ich nicht geschafft. Und Gitarre spielen hat bei mir immer nur Sinn gemacht, wenn ich dazu gesungen habe. Und meine Stimme hat mit dem Parkinson arg gelitten, sodass ich mich selbst nicht anhören konnte. Also es war ganz lieb, ich habe auch keinen Ton mehr getroffen. Und da war das rum.
Ja.
Da war also der nächste Schnitt, der anstand. Was habe ich dann gemacht? Naja, ich habe die Dinge gemacht und finde sie auch sehr befriedigend heute, die mit Parkinson zusammenhängen. Ich treibe ganz viel Sport, habe ich früher nicht gemacht. Also habe ich mich mal zum Joggen aufgerafft und war froh, wenn es rum war. Heute mache ich mindestens 1 bis 2 Stunden Sport jeden Tag mit Freude. Das hilft mir auch beim Parkinson, die Symptome ganz signifikant zu lindern. Und ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben, der mich sehr ausfüllt, das Parkinson-Journal.
Wie du sagst, die Diagnose war für dich kein Schock mehr, weil du dich schon so ein bisschen darauf vorbereiten konntest. Das kann ich total nachvollziehen, war bei mir auch so. Als der Neurologe mir das dann ganz vorsichtig sagte, habe ich gedacht, ja, das weiß ich jetzt schon. Aber letztendlich kam der Schock schon viel früher, wo man dann, wenn das so nach und nach einsinkt und man eben googelt, ne, weil man keine andere vernünftige Informationsquelle hat und dann alles Mögliche liest. Und dann das so langsam nach und nach schon einsinken kann, genau.
Ja.
Und trotz allem ist es ja manchmal besser zu wissen, woran man ist, als immer in so einem dumpfen Gefühl von, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich weiß es aber nicht oder bilde ich mir das ein oder was ist nicht richtig, ne? Kann schon manchmal auch eine Hilfe sein.
Ohne eine intensive Information über das, was mich da erwartet, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich mir die Zeit vor Internet vorstelle, wo ich jetzt irgendein wissenschaftliches Fachbuch mir gekauft hätte und versucht hätte, mich in das Thema einzulesen. Das hätte mir alles viel zu lange gedauert und in der Zeit wäre ich sicherlich nervös geworden. Aber mit dem Beschäftigen, mit dem Lernen, was es bedeutet, das kann ich schon sagen, das hat mich auch beruhigt. Das hat mich auf dem Boden gehalten. War für mich ganz wichtig.
Genau, weil man auch das Gefühl hat, man kann zumindest was tun, man kann sich informieren, man hat jetzt auch Handlungsanweisungen, was man tun kann. Es ist natürlich klar, dass wir wissen, Parkinson ist aus medizinischer Sicht nicht heilbar, aber wir können zumindest gewisse Dinge tun, die förderlich sein können, um es vielleicht doch ein Stückchen hinaus zu zögern, den Verlauf, ne? Und um uns jetzt einfach eine gute Lebensqualität noch zu sichern. Fand ich auch ganz gut, irgendwie dann mal zu wissen, so woran bin ich, was kann ich tun? Und was ich so schön fand, nochmal, wenn wir jetzt gerade dazu kommen, Information, das ist ja eigentlich auch so dein Thema, was du mit deinem Blog verbreitest. Du sagtest, der Arzt hätte dir gesagt, als du davon erzählt hättest, dass du einen Blog startest, da ist ja noch so ein Aktivist. Ich fand ich irgendwie interessant. Du hast das Parkinson-Journal gegründet. Ich glaube, dem einen oder anderen ist das durchaus ein Begriff, denn du hast inzwischen viele Menschen, die dir folgen, die sich da eingetragen haben, die deine Newsletter bekommen und deine Informationen und regelmäßig auf deiner Seite unterwegs sind. Das ist inzwischen eine wirklich sehr umfangreiche Plattform geworden, die du aufgebaut hast mit vielen Informationen. Erzähl uns doch gerne mal davon. Was ist das Parkinson-Journal aus deiner Sicht und was waren deine Beweggründe, damit zu starten?
Naja, als ich die Diagnose bekommen hatte und mit dem Googlen anfing, habe ich natürlich schnell festgestellt, dass die, zumindest zu diesem Zeitpunkt, heute hat es sich etwas geändert in den letzten 2,5 bis 3 Jahren, muss ich schon sagen, aber zu dem Zeitpunkt war die Information doch recht gering. Es war kaum was zu finden. Es war auch nicht richtig festzustellen, ob die Qualität gut ist an Informationen. Das ist sowieso ein Problem des Internets. Im englischen Sprachraum habe ich ganz viel gefunden, im Gegensatz zum deutschen Sprachraum. Da gibt es Unmenge Informationen, sehr gut aufbereitet, aber bei uns eben nicht. Und dann habe ich angefangen zu, ich nenne das Kuratieren. Ich habe einfach die Inhalte gesammelt, habe sie eingeordnet, habe sie bewertet und habe das im Internet gemacht für mich. Das Internet einfach nur als Medium benutzt, weil ich dort die Information gefunden habe. Dann war es einfach, sie wie ein Link direkt in meine Website zu ziehen. Und nach ist mir klar geworden, die Dinge, die ich da sammle und tue, die könnten auch andere interessieren. Zumal ich angefangen habe, auch eigene Artikel zu schreiben, also dort, wo ich der Meinung war, dass Inhalte gefehlt haben oder nicht ausreichend oder nicht in einer Sprache für Betroffene geschrieben waren. Dort habe ich die Sachen dann selbst geschrieben, habe mich dem Thema Video gewidmet. Das fing erst damit an, dass ich Videos ins Deutsche übersetzt habe, so mit Voice-Over. Dann habe ich sie synchronisiert und später selbst Videos aufgenommen und gedreht. Und daraus ist ein multimediales Portal entstanden, ohne dass das wirklich geplant war. Das war so eher ein evolutionärer Prozess.
Unvermeidbar sozusagen. Kam es gar nicht dran vorbei.
Also, ja, es ist mit mir passiert. Ja, und heute bin ich der Betreiber des Parkinson-Journals. Habe einige tausend Follower auf YouTube, Instagram mittlerweile auch und auf meiner Website. Und das füllt mich aus und erfüllt mich auch mit Freude. Es gibt Leute, die sagen, wie kann man sich denn den ganzen Tag mit seiner Krankheit beschäftigen? Aber das ist ja nicht so, dass ich mich mit meiner Krankheit beschäftige und über mich nachdenke, sondern das ist, dass ich für andere, natürlich auch für mich, aber für andere Informationen sammle und die aufbereite. Und das mache ich sehr, sehr gern.
Genau, das ist auch sehr wertvoll, weil es ist tatsächlich immer noch so, dass es zwar viele Informationen gibt, aber man, wie du schon sagst, man weiß überhaupt nicht, wie sind die qualitativ einzuordnen, auf welchem Wissensstand sind die. Na, es gibt ja viele.
Ja, ganz schwierig.
Also ich kann mich daran erinnern, wo ich im Internet surfte und dieses Gefühl gar nicht zu wissen, was sind denn jetzt die qualitativ hochwertigen Informationen, die aktuellen auch Informationen, das ist schon schwierig. Und da ist deine Seite auf jeden Fall besonders. Als ich letztens mal nach einer Reha-Klinik suchte, war ich auch bei dir unterwegs. Du hast auch eine tolle Rubrik zum Thema Kliniken, wo du die gut vorstellst, auch übersichtlich, was es alles gibt, Parkinson-Komplex-Behandlungen und Reha-Kliniken, das ist schon echt toll auch, ne? Wenn man dann weiß, wo man suchen kann und nicht jede Klinik einzeln irgendwie abgrasen muss.
Ja, ich wusste zum Beispiel dann auch, was für mich die beste Klinik für meine Komplextherapie war. Das hatte ich mir sozusagen selbst recherchiert und daraus ist dann ein ganzes Verzeichnis von Kliniken, Reha-Einrichtungen. Das ist ein komplettes Verzeichnis entstanden. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich sowas evolutionär entwickelt. Es war ja nicht vor 2 Jahren mein Plan, ein Klinikverzeichnis aufzubauen.
Naja, aber die Dinge kommen dann zu einem. Ich kenne das mit meinem Podcast auch
die
so.
Die kommen zu einem,
genau, ich habe auch erst gedacht, ja gut, dann werde ich mal 1-2 Interviews führen und dann irgendwie kamen aber immer mehr Leute zu mir und fanden den Weg oder ich fand den zu ihnen. Das ist manchmal so. Und dann soll es auch so sein, glaube ich.
Dann soll es so sein.
Genau. Ja. Wie kommen denn deine Beiträge bei den Menschen an? Du kriegst ja sicherlich auch viele Rückmeldungen. Was hörst du so von Menschen, die sich bei dir melden?
Naja, die sind, das darf ich schon sagen, durchweg positiv. Sonst würde ich es auch nicht tun. Also ich würde mir nicht meine Zeit damit verbringen, mich abwatschen zu lassen, weil ich Müll schreibe. Also so ehrgeizig bin ich dann doch nicht. Also die Rückmeldungen sind in der Tat durchweg positiv. Wenn es mal Kritik gibt, dann ist es eher, wenn es um Themen geht wie Schulmedizin oder alternative Methoden. Ich bin da sehr kritisch und achte genau drauf, was ich veröffentlichen will und würde. Und manche Leute sehen das anders. Die finden mich dazu streng und hätten gerne, dass ich bestimmte Themen nach vorne treibe. Und das ist gerade bei alternativen Sachen, die noch nicht richtig erforscht sind, ich will da keine Gerüchte in die Welt setzen über Heilungsaussichten. die ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann.
Kann ich verstehen.
Und das ist schon gelegentlich ein Gegenwind, der mir da entgegenkommt.
Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, ich kenne das von meinem Podcast auch, dass ich da in mancher Hinsicht vorsichtig bin. Ich glaube, es ist wichtig, sich selber treu zu bleiben und nicht zu sich zu sehr irgendwie mit dem Wind ziehen zu lassen, sondern so zu gucken, was sind meine Standards, was ist für mich wichtig.
Unbedingt,
das ist ja erstmal dein Projekt, was du machst, genauso wie mein Podcast auch erstmal mein Projekt ist. Und das kenne ich aber auch, das Gefühl, dass man manchmal denkt, werde ich jetzt allen Anforderungen gerecht? Aber da denke ich immer wieder, nee, ich muss meinen Anforderungen gerecht werden. Und das ist wichtig für mein Projekt. Ne? Wir machen es ja privat, wir machen es ehrenamtlich, wir machen es nicht für irgendjemanden, sondern in erster Linie für uns und für die Menschen, die da Interesse haben. Aber ich denke mal, es ist gut, die Möglichkeiten anzubieten, das, was dich selber interessiert, das weiter auch weiterzugeben. Und dann hat natürlich jeder immer die Wahl, schaue ich es mir an oder schaue ich es mir nicht an, genau. Also man hört auf jeden Fall raus, dass du ganz viel Zeit und Engagement und Nerven wahrscheinlich auch so am PC lässt mit Recherche und Texten und Layout und so. Was motiviert dich denn, wirklich da so viel Zeit reinzustecken, die ja vielleicht auch von anderen Projekten abgeht? Also was ist so das, wo du sagst, dafür mache ich das?
Das geht jedem Menschen so. Man erfährt gern Wertschätzung und die kriege ich und das tut mir gut. Gerade wenn man so wie ich im Berufsleben auf dem Mittelpunkt gestanden hat und dann so ganz draußen ist, das habe ich 2-3 Jahre genossen. Aber dass ich jetzt wieder ein bisschen öffentlichkeitswirksam bin und öffentlich Wertschätzung erlebe, das muss ich zugeben, das gefällt mir und das tut mir gut. Und das andere ist einfach Spaß an der Arbeit. Also Videos zu editieren, zu schneiden, zu synchronisieren, das ist wie andere Leute ihren Hobbykeller haben. Oder ich sage immer, das ist wie mit Legos spielen. Und das macht mir halt Spaß und Freude.
Ja, das ist ja auch eine Form von Basteln und Werkeln, genau, nur dass man das unbedingt am PC macht. Genau, absolut. Kann ich nachvollziehen. Ich bastel ja auch immer meinen Podcast rum und schneide ihn noch zurecht, genau. Was sagt denn deine Familie zu deinem Engagement und wie lebt ihr generell so als Familie mit der Diagnose?
Ach, die kannten mich ja und kennen mich ja nicht anders als überaus aktiven Menschen. Die waren eher verunsichert, als ich mich zurückgezogen habe und gesagt habe, ich gehe jetzt ins Private und ich bin jetzt der Hausmann und nicht mehr der Manager. Die konnten sich nicht vorstellen, dass es mir damit gut gehen konnte. Insofern denke ich, dass sie ganz froh sind, dass ich wieder so aktiv bin. Im Alltag, sie nehmen zwar Rücksicht auf mich, aber nicht so, dass das permanent ein Thema ist. Ich spüre gelegentlich, dass sie besorgt sind, wenn sie sehen, dass es mir nicht gut geht. Aber wir alle versuchen, einen ganz normalen Alltag zu leben. Und ich glaube, das gelingt uns wirklich ganz gut. Also der Parkinson ist nicht Mittelpunkt in unserer Familie. Ganz bestimmt nicht.
Ja, das ist gut, wenn man das schafft. Genau, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ne? Es ist ein Teil, irgendwie, der dazugehört. Aber man kann ja selber auch mit beeinflussen, wie viel Raum er einnimmt in der Familie auch. Genau, ja. Eine spannende Sache würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du hattest mir erzählt, als wir telefonierten, dass du wenige Tage nach der Diagnose damals für dich schon beschlossen hast, nicht mehr mit der Krankheit zu hadern. Du sagtest, so nach 14 Tagen war ich damit durch und dann habe ich gesagt, ich akzeptiere das jetzt und ich hader nicht mehr damit. Und das fand ich so bemerkenswert, weil es mir auch öfter noch anders geht. Ich eben schon noch manchmal in diesen Grübelschleifen hänge und denke, oh, wieso, warum? Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Was hilft denn dir dabei? Hast du da so ein paar Gedanken oder Ideen dazu, dass du, wo du sagst, Mensch, das hilft mir eben nicht, in diese Grübelschleifen zu kommen?
Naja, du hast mich, am Anfang hast du mich nach 3 Sätzen gefragt, die mich beschreiben. Und ich habe da mit 3 Adjektiven geantwortet. Wenn ich ein 4. Adjektiv noch hätte dazufügen dürfen, aber du hast ja nicht gefragt. Ich erzähle es jetzt ungefragt. Also das 4. Adjektiv wäre gewesen fatalistisch. Ich bin im besten Sinne des Wortes ein Fatalist. Und das hat mir geholfen, mit den Dingen oder mit der Erkrankung, der Diagnose eben nicht zu hadern. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und ich nehme sie auch so, wie sie sind. Ich kann doch gar nicht wissen, was gewesen wäre, wenn ich die Diagnose nicht bekommen hätte. Vielleicht wäre etwas viel Schrecklicheres passiert und diese Diagnose hat mich davon verschont. Das kann ich nicht wissen. Und Eins ist doch auch klar, was die meisten Menschen nur verdrängen. Jeder von uns stirbt einmal und jeder von uns wird davor vermutlich irgendeine mehr oder weniger schwere Erkrankung haben.
Das stimmt, ja.
Und da ist jeder an der Reihe. Und jetzt bin halt ich an der Reihe, es ist meine Zeit gekommen und die Erkrankung ist nicht so schlimm, dass die Zeit, die ich noch vor mir habe, mich jetzt erschreckt. Deshalb hadere ich auch nicht damit. Ich lebe damit.
Toll, ja.
Ist der Gang der Dinge.
Schöne Gedanken, dankeschön dafür. Hast du für dich auch festgestellt, dass du dich so als Mensch von deiner Persönlichkeit oder mit deinen Gedanken und Ansichten her auch verändert hast, dass du jetzt vielleicht anders über Dinge denkst und fühlst, als du das vielleicht noch vorher getan hast?
Ich glaube nicht, dass ich mich viel verändert habe. Oder zumindest, es hat sich nicht die Richtung meines Wesens geändert. Es haben sich die Dinge verstärkt. Dieser Fatalismus hat sich verstärkt. Meine Gefühle für meine Familie haben sich verstärkt. Auch mein Wissensdurst, das sieht man am Parkinson-Journal. Ich nutze jede Sekunde, um Dinge zu lernen und zu erfahren. Was hat sich geändert? Eher äußerlich vielleicht. Ich gucke ganz grimmig. Und bin schon oft darauf aufmerksam gemacht oder gefragt worden, warum ich so grimmig schaue. Das ist nicht, weil ich grimmig bin, sondern das ist, du weißt das, Leute, die Parkinson nicht kennen, wissen das nicht, dass sich die Mimik verändert, weil sich die Muskulatur auch eben im Gesicht verändert. Und meine Stimme ist nicht mehr die, die sie mal war. Aber solange ich noch den Schalk im Nacken habe, ist alles okay. Den hatte ich vorher. Und jetzt habe ich ihn immer noch und der soll noch bitte dort bleiben.
Genau, Humor hilft, finde ich, eigentlich in allen Lebenslagen. Also ich finde, ja, so was immer hilft, sind Humor und Bewegung. Finde ich die zwei Sachen. Kann man bei jeder Krankheit irgendwie sagen, das kannst du schon mal auf den Therapiezettel schreiben. Genau.
Ja.
Und wo wir bei Bewegung sind, gutes Stichwort. Jürgen, wir beide engagieren uns ja seit einigen Wochen mit vier weiteren Mitstreiterinnen bei der Kampagne Aktivzeit. Und diese startet anlässlich des Weltparkinson-Tages am 11.04. Und vielleicht können ja mal die Zuhörer ein bisschen mitnehmen jetzt hier. Unser Ziel ist es, Menschen zur Bewegung zu motivieren. Denn Bewegung ist ja, wie wir wissen, eine der wichtigsten Therapien, um den Krankheitsverlauf hinauszuzögern. Und wir starten daher jetzt im April eine Challenge, bei der wir innerhalb von 2 Monaten 500.000 Minuten aktive Zeit sammeln wollen. Und diese Zahl 500.000 steht für die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die an Parkinson erkrankt sind. Schon eine große Zahl. Mitmachen bei dieser Challenge, also dabei wirklich aktiv Minuten zu sammeln, kann jeder, egal ob Betroffener, Angehöriger oder auch einfach nur Otto-Normalverbraucher. Letztere sind uns sogar besonders wichtig, denn wir wollen mit der Kampagne ja über Parkinson aufklären und das Thema nochmal in die breite Öffentlichkeit tragen. Kannst du vielleicht noch mal genau erklären, wie man sich bei Aktivzeit beteiligen kann?
Ja, gern. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Die einfachste ist, das, was du eben geschildert hast, sich die Zeit zu nehmen, um seine aktive Zeit uns zu widmen oder, wie wir sagen, zu spenden. Was ist aktive Zeit? Aktive Zeit ist, wenn ich mich sportlich betätige, wenn ich mich bewege, nicht nur, um jetzt von einem Zimmer ins andere zu gehen, sondern mich körperlich aktiv bewege. Darunter verstehe ich aktive Zeit. Und wenn du das tust und du nimmst ja noch 5 Minuten mehr Zeit und gehst an deinen Computer oder nimmst dein Smartphone in die Hand und trägst das ein in unser Portal, dann spendest du uns die Zeit. Das ist dein Beitrag, damit wir diese 500.000 Minuten erreichen. Und das ist ganz wichtig, dass ganz, ganz viele Leute jetzt deinen Podcast hören und erfahren, dass sie das tun können und sich die Zeit nehmen, ihre Zeit uns zu spenden. Ich finde das übrigens ein wunderschöner Begriff, Zeit spenden anstatt Geld spenden. Also das ist eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Wenn du selbst an Parkinson erkrankt bist, dann könntest du einen kleinen Clip drehen. Wir haben eine wunderschöne Reihe, die heißt One-Minute-Clip. Dort erzählen an Parkinson erkrankte Menschen in einer Minute aus ihrem Leben, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen. Jetzt, wir haben es noch gar nicht öffentlich gemacht und ich glaube, Katrin, korrigiere mich, wir sind schon fast bei 30 angekommen.
Ja, wir haben schon richtig viele Clips.
30 Videos, wo Menschen uns mitteilen, wie es ihnen mit dieser Krankheit geht. Finde ich ganz toll. Also diesen Beitrag kann jeder leisten, der es möchte und der an Parkinson erkrankt ist. Was kann man noch machen? wenn du in irgendeiner Gruppe engagiert bist, sei es ein Sportverein zum Beispiel, dann könntest du mit deinem Sportverein Aktionen aktivieren oder ins Leben rufen, dass man mal einen Tag die Zeit misst, die während dem Fußballspiel alle Leute auf dem Platz waren und Fußball gespielt haben. Da kommen ganz viele Minuten zusammen und dann trägst du das als Team bei uns im Portal ein und spendest praktisch das Ergebnis deiner ganzen Mannschaft. Du bist Physiotherapeut und hast eine Praxis und du sammelst die Minuten, die sich deine Patienten mit dir gemeinsam heute bewegt haben. All das sind Möglichkeiten, uns zu unterstützen, uns zu helfen und es geht auch immer irgendwann ums Geld. Zu guter Letzt kannst du dich an der Hilde-Ulrich-Stiftung oder an den Partnern von uns, die gemeinnützig sind, mit Geld wenden und dort Geld spenden. Ich denke, das ist ganz viel, was man da mit uns gemeinsam tun kann.
Genau, ja, du hast das sehr schön zusammengefasst. Also unsere Ziele sind tatsächlich einmal die Aufklärung über Parkinson, weil einfach immer noch ziemlich viele Menschen auch gar nicht wissen, was Parkinson alles umfasst. Dann ist uns die Vernetzung sehr wichtig, also wirklich mal alle Parkinson-Organisationen oder Menschen, die mit Parkinson arbeiten, einfach zusammenzubringen und vielleicht eine gemeinsame große Aktion ins Leben zu rufen.
Ja.
Und zum anderen Bewegungsförderung. Wir wollen auf jeden Fall Menschen dazu motivieren, sich zu bewegen. Denn egal, ob wir Parkinson haben oder nicht, ist es immer wichtig, sich zu bewegen, sich viel zu bewegen. Es macht Spaß und in Gemeinschaft noch mehr. Und die Idee ist ja auch, dass man dann auf dem Zeitspendenportal oder auf unserer Website www.aktivzeit.org kann man dann auch den Verlauf verfolgen. Man sieht also, wie viele Minuten sind schon gesammelt, welches Team liegt vorne, wer hat schon ganz viel gesammelt und so weiter. Also man kann da so ein bisschen das mitverfolgen.
Ja, das Schöne ist, man tut mit seiner eigenen Bewegung nicht nur sich selbst was Gutes, sondern indem man es uns mitteilt, tut man auch anderen etwas gut. Das ist ja ganz selten, dass ich anderen Leuten etwas Gutes tue, wenn ich jogge. Jetzt geht das plötzlich.
Stimmt, bei uns ist das möglich. Von daher, genau, auf jeden Fall mitmachen. Und das Schöne ist, wir haben auch jetzt schon in der Vorbereitung, haben wir schon viele Menschen und Organisationen gewinnen können, bei uns als Partner dabei zu sein. Also ich jetzt einfach mal ein paar namhafte Organisationen nenne. Die Hilde-Ulrich-Stiftung für Parkinson-Forschung ist dabei. Ping Pong Parkinson oder auch Parkinson Online, die haben sich auch als Partner eintragen lassen und unterstützen unsere Kampagne, teilen auch die ganzen Informationen, aber auch Einrichtungen, die jetzt erstmal nicht unbedingt was mit Parkinson zu tun haben, wie zum Beispiel der ASTA, also der Allgemeine Studierendenausschuss der Sporthochschule Köln, die machen mit und motivieren einfach die ganzen Studenten. Dann Silke von Böningen, Mirko Lorenz, Mareike Schwedt und auch viele weitere Bewegungsexperten bieten kostenlose Online-Kurse an. Also es wird ganz viel los sein in dieser Zeit vom 11.04. bis 11.06. Und von daher jetzt nochmal Motivation. Macht auf jeden Fall mit. Ich werde in den Shownotes unsere Website nochmal verlinken, dass man auf jeden Fall draufschauen kann. Und genau, wir sind auch schon ganz gespannt und haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, Jürgen, oder?
Ich denke, da ist noch einiges zu tun. Aber es wächst.
Genau,
es wächst und es gedeiht.
Ja, das ist schön, ja. Jürgen, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen und die ist mir auch immer ganz besonders wichtig nochmal, weil ich glaube, dass jeder Mensch, egal ob er jetzt bei mir im Podcast ist oder auch nicht, ich glaube, dass jeder immer Impulse für andere geben kann, wo andere Menschen sagen, Mensch, oh, da kann ich was mit anfangen. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Ich kann nur sagen, wenn es euch erwischt hat, wenn ihr Parkinson habt, hadert nicht mit eurem Schicksal. Freut euch lieber an dem, was ihr noch machen könnt. Und vor allem weint nicht den Dingen nach, die nicht mehr gehen. Nehmt die Krankheit als einen Teil von euch an. Das ist ganz wichtig, dass man das annimmt. Trauert nicht um das Vergangene. Das Gestern ist rum. Das Morgen kennen wir noch nicht. Also lebt und bleibt im Heute und freut euch an den Dingen, an den guten Dingen, die ihr habt. Bleibt positiv und bleibt aktiv.
Schönes Schlusswort. Dankeschön, Jürgen. Und ich möchte dir auch nochmal ganz herzlich danken, dass du heute mein Gast warst,
gerne,
dass wir beide Zeit miteinander verbringen konnten.
Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Und danke für dein großes Engagement. Also ich finde, du bist echt ein ganz toller Aktivist, also das im positiven Sinne.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der Arzt das damals meinte, aber ich finde auf jeden Fall, dass du ein großartiger Aktivist bist. Und ich glaube, dass wir das auch alle brauchen, immer Menschen, die ein bisschen vorangehen und auch was auf die Beine stellen und für andere einfach auch nochmal einen Unterschied machen. Von daher, Dankeschön für deine Arbeit, für alles, was du tust. Und wir sehen uns ja sowieso ganz regelmäßig. Also sage ich mal, bis bald.
Bis bald, Katrin.
Tschüss.
Ich wünsche dir was. Bis dann. Ciao.
Ja, Jürgen ist nicht nur ein positiver Fatalist, was schon eine spannende Wortkombination ist, sondern auch ein sehr pragmatischer Mensch. Mir gefällt seine Einstellung zum Umgang mit der Erkrankung sehr. Erstmal hört sich das natürlich leicht gesagt an. Einfach die Krankheit akzeptieren, Gedanken an morgen ausstellen und im Jetzt leben. Aber wie geht das eigentlich? Nun, ich glaube, das ist nichts, was wir von heute auf morgen schaffen. Und vielleicht hängt es auch ein gutes Stück von unserer Persönlichkeit ab. Aber wie Jürgen so schön betonte, es lohnt sich immer, wissensdurstig zu bleiben. Und es ist immer gut, unterwegs zu sein, nicht stehen zu bleiben, sich nicht zurückzuziehen, sondern im eigenen Tempo nach neuen, anderen Wegen zu suchen. Und wenn wir erstmal in Bewegung sind, dann werden auch unsere Gedanken positiver. Und das ist auch ein Effekt, den wir mit unserer Aktivzeitkampagne fördern wollen. Parkinson macht manchmal einsam, unbeweglich und depressiv. Aber Bewegung und Sport, und das am allerbesten in Gemeinschaft, ist ein wunderbares Mittel, um aus diesen Gefühlen wieder herauszufinden. Also mach mit, ich freue mich riesig, wenn du bei unserer Aktion vom 11.04. bis 11.06. dabei bist. Schau dich gerne auf unserer Homepage um, auf www.aktivzeit.org. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr gerne. Riesig freue ich mich zudem über deine Ideen, wie du die Kampagne in deinem Umfeld, zum Beispiel mit Freunden, Kollegen, Familie und Nachbarschaft teilen kannst. In Zeiten der Ohnmacht, die uns gerade in der jetzigen, schweren Weltlage vermutlich häufiger überfällt, tut es immer gut, aktiv zu sein und etwas bewegen zu können. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Vielleicht sehen wir uns bald auf einer der vielen Aktivzeitveranstaltungen. Bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib positiv und aktiv.